Debussy, Bizet und Beethoven innerhalb von 15 Minuten. So viel Hochkultur gibt's normalerweise nur auf dem RBB Kulturradio. Aber weil wir Menschen nicht in Sparten rumlaufen, wird es Ihnen sicher nicht geschadet haben, liebe Gebührenzahler. Zumal die letzte Interpretation vom Electric Light Orchestra, Beethovens Fünfte, mit dem Schicksal, das an die Pforte klopft, sehr sinnvoll zu unserem nächsten Thema führt. Würde Beethoven nämlich nicht schon 1827, sondern erst 1943 gestorben sein, hätten die Musiker um Ilo bis heute wahrscheinlich Probleme gehabt, wenn sie die Erben von Beethoven nicht gefragt hätten bei der Verwendung der Melodie. Denn erst 70 Jahre nach dem Tod erlischt der Schutz des Werkes. Dieses Urheberrecht und auch verwandte Themen, das Kopieren, das man in ACTA findet, im Anti-Piraterie-Abkommen, beziehungsweise das Verwerten im Leistungsschutzrecht, kocht immer mal wieder periodisch hoch, auch hier im Medienmagazin. Ich konnte das bis ins Jahr 1997 im Medienmagazin zurückverfolgen. Wie ist nun der aktuelle Stand? Es ist ziemlich verwirrend, da äußern sich Musiker, Tatort-Drehbuchschreiber, dann wieder auf der anderen Seite die sogenannte Netzgemeinde, als gäbe es eine Telefongemeinde. Nun gut, ich konnte die Bundesjustizministerin am Rande einer Ausstellungseröffnung sprechen und da ist sie wieder, die Verschmelzung der Interessen, Kunst und Spezialgebiet. Aber ist denn Kunst nicht genau das Gegenteil von Juristerei, nämlich mehrdeutig, wollte ich von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zunächst wissen.
Auch die Juristen denken sehr wohl in Kategorien, die nicht nur immer einen ganz begrenzten Sachverhalt erfassen, sehr viel mehr. Auch die Juristerei erfordert doch Kreativität, Auslegen von Begriffen, Entwickeln von Vorstellungen. Wie kann man als Jurist auch mit die Rahmenbedingungen für Zusammenlegen verbessern? Und es gibt ganz viele Entscheidungen zum Kunstbegriff, wenn es um die Kunstfreiheit, um den Schutz nach unserer Verfassung in Artikel 5 geht.
Sie haben auch in Ihrer Rede, in Ihrer kleinen Rede gesagt, dass Kunst auch so etwas wie Freiräume öffnen soll, sinngemäß und auch entspannen soll. Sie sind gerade mit dem Leistungsschutzrecht und auch mit ACTA ziemlich hart am Ringen. Auch was die Interpretation Ihrer Worte betrifft, gibt es da nicht ganz Einigkeit. Zum Beispiel haben Sie getwittert, Sie distanzieren sich von ACTA, aber die Regierung sagt, man ist dafür. Wie sehen Sie es selbst?
Es gibt eine ganz klare Haltung von mir und der Regierung und die deckt sich, denn wir haben ja als Regierung den Zeichnungsprozess von ACTA als internationalem Abkommen gestoppt. Wir haben eben mit unterstützt, dass die Europäische Kommission dem EuGH um eine Bewertung bittet und jetzt ist die Debatte voll im Gang. Ich halte viele Teile vom ACTA-Übereinkommen sehr wohl auch für richtig. Produkt, Markenpiraterie eben auch in den Blick zu nehmen, dagegen vorzugehen. Aber die Debatte, die auch in der Gesellschaft geführt wird, ist, was bedeutet Urheberrecht heute angesichts der digitalen Entwicklung? Wie kann man eben Rechte von Künstlern an ihren Werken auch durchsetzen? Und das, denke ich, ist eine Debatte, wo noch nicht die absoluten Antworten gefunden sind.
Also wäre es falsch, Ihren Tweet ernst zu nehmen? Also in dem Sinne, dass man sagt, Sie distanzieren sich?
Es ist richtig, genau meine Worte so zu nehmen. ACTA als Übereinkommen, was ganz schnell durchgezogen wird, obwohl viele Bürgerinnen und Bürger es gar nicht verstehen, auch nicht verstehen können, ist doch heute im 21. Jahrhundert nicht mehr die richtige Politik, wo es darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, Dinge zu erklären, auch als Politiker und auch als Jurist.
Verwandt ist das Leistungsschutzrecht insofern, als dass es da auch um Werte geht, die man gemeinhin als geistiges Eigentum bezeichnet, obwohl dieser Begriff unter Juristen ja wiederum umstritten ist. Sie werden das wissen. Das Leistungsschutzrecht ist zumindest im Koalitionsausschuss, man sagt so lax, durchgewunken worden, aber es gibt viel Protest. Glauben Sie, dass es wirklich möglich ist, nach gewerblicher und nicht gewerblicher Nutzung zu unterscheiden, wenn man Internetseiten, Blogs und News-Aggregatoren bewertet?
Also ich denke, dass wir gerade mit dem Begriff gewerblich, wie wir ihn auch in vielen anderen Rechtsbereichen anwenden, auch Unterscheidungen, auch jetzt der Entwicklung von Bloggern und anderem finden und dann auch dafür entsprechende, wenn wir es so machen würden, in Gesetzesbegründung Anhaltspunkte finden. Auch das ist ein Thema, das wird unterschiedlich gesehen, es wird weiter diskutiert, wie soll man es ausgestalten. Aber es ist doch gut, wenn mal auch gerade Anteil genommen wird, auch wenn man sich einbringt, wenn man vielleicht auch gegen etwas ist, aber sich dann auch konstruktiv positioniert. Ich meine, wir wollen doch gerade, dass Bürgerinnen und Bürger nicht auf der Zuschauertribüne sitzen, wie gern gesagt wird, sondern aktiv sich einbringen.
Ja, aber es ist Unklarheit zum Beispiel, ich habe einen Blog, ich habe sozusagen eine professionelle Leidenschaft in diesem Blog artikuliert, aber ich verdiene damit kein Geld. Ist das nun gewerblich oder nicht gewerblich? Produzieren Sie nicht da Polysemantik, was die Kunst zur Aufgabe hat?
Also ich glaube, man kann auch genau Begriffe nehmen, um damit zu sagen, man kann überhaupt keine Abgrenzung treffen. Wenn ich aber den normalen Blogger nicht erreichen möchte und nicht einbeziehen möchte in eine mögliche Entwicklung eines Rechtes, was letztendlich auch mit Entgeltpflichtigkeit zu tun haben kann, dann glaube ich, muss man sich der Mühe unterziehen, eben hier auch abzugrenzen. Und dann wird man ja mal sehen müssen, wie ist ein professioneller Blogger angelegt, wenn er entsprechend Texte verwendet, wie weit ist das mit Werbung verbunden, wie weit ist das mit Einkommen verbunden. Das genau sind die Kriterien, die für die Abgrenzung entscheidend sind. Und davon lebt Juristerei seit Jahrhunderten.
Das verstehe ich, aber es verstehen nicht alle, die ins Netz gehen, die dann sich plötzlich möglicherweise strafbar machen. Wann wird
man
denn
den? Nein, man macht sich mit dem Leistungsschutzrecht nicht strafbar. Wir schaffen doch nicht einen Straftatbestand. Also da lege ich schon großen Wert darauf. Sondern es geht darum, für was wird man einbezogen, wenn man es machen würde, möglicherweise etwas zu bezahlen zu müssen für Texte, die man verwendet oder nicht. Oder wird es ein reiner Unterlassungsanspruch, dass man die Dinge nicht verwendet? Über all diese Ausgestaltung des Leistungsschutzrechts wird ja auch derzeit noch debattiert.
Und man kennt den Entwurf noch gar nicht. Wann wird er erscheinen?
Ja, solange wir Inhalte debattieren, können wir auch noch nicht einen Entwurf vorlegen, weil da eben ja gerade noch viele Aspekte eingebracht werden.
Aber so ungefähr einen Zeitplan, schaffen Sie das noch in dieser Regierungsphase?
Ja, wir sind jetzt dabei, aber ich habe es mir abgewöhnt, irgendwelche Zeitvorgaben zu nennen, weil wenn man sich selbst Zeitvorgaben setzt und dann aber nicht weiß, wie vielleicht eine Debatte sich entwickelt, muss man die korrigieren, das bringt keinem etwas.
Ich bedanke mich recht herzlich und noch viel Spaß bei der Ausstellung.
Danke. Dankeschön.
Die Bundesministerin für Justiz Sabine Leutheuser-Schnarrenberger und den Wortlaut des Interviews verschriftlich sozusagen können Sie auf meinem nun gewerblichen oder nicht gewerblichen Blog, ich weiß es immer noch nicht, nachlesen. Twitter.com/Medienmagazin, da ist der Link.